Herzlich willkommen bei Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas von Elsner und Claudia Schmidt und haben heute einen ganz besonderen Gast für euch dabei. Und zwar ist Sebastian Kupfer bei uns zu Gast. Sebastian war in den späten 2010er Jahren der Shootingstar der E-Mobilitätsbranche mit seinem Unternehmen Intrasol, was angefangen hat wie ein echtes Märchen, hat sich leider zu einem wahren Albtraum entwickelt. Die Firma ist 2021 in die Insolvenz gegangen, Sebastian in die Privatinsolvenz. Und wir sprechen heute mit ihm darüber, wie es überhaupt dazu kam, wie er zu der Gründung von Intrasol gekommen ist, was sie genau gemacht haben. Und vor allem dann aber tatsächlich, wie kam es dazu, dass das Unternehmen, ich nenne es mal, scheiterte, Insolvenz anmelden musste, welche Lehren zieht Sebastian daraus heute? Und was uns am Schluss natürlich auch interessiert, wie hat Sebastian es eigentlich geschafft, aus dieser tiefen Situation, dieser Situation der Scham und Angst und vor allem auch Existenzsorgen wieder herauszukommen? Und heute tatsächlich, das ist dann schon mal das gute Ende vorweggenommen, auch sehr erfolgreich als selbstständige Berater im Markt unterwegs zu sein. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Hallo lieber Sebastian, wie schön, dass du zu uns gefunden hast. Dich habe ich ja ganz per Zufall auf einem Interviewformat gesehen. Ich gucke mir ab und zu mal so spannende Formate an und da habe ich dich entdeckt bei Lea Sophie Kramer. Und ich möchte jetzt die Sendungsnamen vielleicht nicht unbedingt sagen, weiß nicht, darf man das sagen? Fuck up. Aber ja, keine Ahnung, Neudeutsch, weiß ich nicht, ist okay, ich habe es jetzt gesagt. Und deine Geschichte ist insofern spannend, weil das ein ziemlich tiefer Fall gewesen ist, den so jetzt nicht so viele Gründer und Unternehmer unbedingt immer alle durchmachen. Magst du uns einfach ein bisschen dich, unseren Zuhörern, gerne nochmal vorstellen? Wir freuen uns jetzt auf das heutige Format mit dir. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Sebastian Kupfer, 37 Jahre jung oder alt, wie man möchte. Lebe hier in der wunderschönen Welterbestadt Quedlinburg. Ja, und war im Prinzip schon als Kind ein Unternehmer, habe immer, ich sag mal, die Kleingruppe angeführt, zu Schulzeiten, zu Studienzeiten. Und hatte einfach nach dem Studium eine sehr klare Vorstellung von dem, was ich machen möchte. Und da es diesen Job nicht gab, also das war das im Prinzip der Grund für mich zu gründen, weil ich im Prinzip mir den Job selber schaffen musste, den ich gerne machen wollte. Und habe dann schnell gemerkt, das ist so mein Ding, eben dieses Leader sein, vordenken, vorangehen. Und habe dann verschiedene Unternehmen gegründet und bin dann, ja, auch einmal richtig böse aufs Gesicht gefallen. Ich sage immer das Bild dazu, eben mit den Händen in den Taschen, ne? Also so richtig böse aufs Gesicht gefallen, nicht nur ein paar Schürfwunden, sondern eben durchaus mit großen Wunden und Verletzungen. Ja, und ist aber alles durchgestanden, umso schöner, heute hier mit euch über das Thema sprechen zu können und da einfach nochmal, ja, eure Hörer abzuholen, was passiert da wirklich und vor allem, wie kommt man da wieder raus?
Ja, wunderbar. Ja, Claudia, magst du weitermachen?
Ja, wunderbar. Also ich meine, was heißt wunderbar? Das ist überhaupt nicht gut. Ne? Aber erzähl uns doch noch mal ein bisschen. Du hast ja eine E-Mobilität-Firma gegründet mit Freunden, wie ich es raus, oder mit einem Freund oder mehreren Freunden. Und erzähl doch noch mal so ein ganz bisschen, wie eure Geschichte gewesen ist. Ne? Also euer Ziel war, E-Mobilität nach Thüringen zu bringen. Ja, und das lief ja auch grandios an. Ja, und dann kam der Abbruch. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und was genau eure Vision war und wie das vorgegangen ist.
Gerne, gerne. Wenn ich da vielleicht noch mal ein bisschen ausholen darf. Ich habe ursprünglich Physik studiert und dann eben festgestellt, so im Labor Sachen beweisen, die man schon seit 200 Jahren weiß, ist irgendwie nicht so der Hit. Bin dann zu den Ingenieurwissenschaften gewechselt und habe eben erneuerbare Energien studiert, in der Hoffnung, eben die Welt zu bewegen, zu verändern, zum Positiven zu gestalten. Und habe in meiner Abschlussarbeit ein Energiewendekonzept geschrieben für Thüringen. Das wurde so gefeiert, also das war eine prämierte Abschlussarbeit, da war im Kolloquium sozusagen die Presse auch anwesend, also die erste große Etappe. Und daraus ist direkt eine erste Firma entstanden, von der ich dann Vorstandsvorsitzender war, so eine kleine Genossenschaft, / Umweltbank, heißt, wir haben die ersten Bürgerwindräder gebaut, Solaranlagen auf Kitas und Schulen, so ein kleines Carsharing aufgebaut und irgendwann sind wir quasi mit der Genossenschaft an so eine Wachstumsgrenze gekommen und heute zum Vorteil sagte der Aufsichtsrat eben dann, Mensch, Sebastian, tolle Pläne, große Pläne, eben die E-Mobilität nicht nur in Thüringen, sondern auch darüber hinaus in den Markt zu bringen, sodass mein damaliger Aufsichtsrat gesagt hat, Mensch, Sebastian, das ist eine tolle Idee, ist uns aber zu groß, nicht über die Genossenschaft. Was macht der Sturkopf? Er macht's trotzdem, ne? Also ich sag mal, daraus ist im Prinzip die Intrasol GmbH, Intelligent Traffic Solutions, also intelligente Verkehrslösung für die Zukunft, entstanden mit dem Wunsch, wirklich diese Mobilität, Individualmobilität, Carsharing, kommunale Fuhrparks eben umweltfreundlicher zu gestalten und natürlich auch mit erneuerbaren Energien auf Maximum der Effizienz zu heben. Das war so der Wunsch, also so diese Vision und dann eben gepaart mit so einem ehrgeizigen Sturkopf, der sagt, ich mach das, egal wie. Ja, das ist so die Geschichte in Kurzform. Ja.
Nun gab es ja diesen, also der aufgehende Stern, ja, das warst du damals eben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war das ja auch ein relativ neues Konzept, was da irgendwie entstanden war. Und man hat ja irgendwie da große Chancen gesehen, wie man heute ja sieht. Also die Idee an sich war ja trotzdem sehr gut. Und dann ist aber 2019 irgendwie die erste Misserfolgsetappe irgendwie quasi gewesen, als euer Kooperationspartner dann irgendwie leider dann abgesprungen ist. Und dann gab es aber anscheinend so kaskadenförmig noch ein paar Dinge mehr. Und ich finde es immer so spannend, irgendwie zu auch selber noch mal im Rückblick gar nicht jetzt so zu viel in diesem Misserfolgsdenken, aber so zu gucken, was hat denn dich da am meisten fallen lassen? Oder was war denn das, was am Ende quasi immer mehr in diese Strudel reingegangen ist?
Na, ich glaube, was es so schmerzhaft gemacht hat, war die Fallhöhe. Ne? Also dieses, wenn du ständig bei irgendwelchen technologischen Sachen der Erste bist, wirst du mit Wertschätzung, Preisen etc. überhäuft. Und das hat sich im Prinzip sehr schnell, sehr hoch gesteigert. Ich war als junger Mensch in Berlin auf irgendwelchen Kongressen, habe da was von der Zukunft erzählt. Und eins unserer Steckenpferde waren eben diese Ladeparks, weil mir schnell klar wurde, dieses Geschäftsmodell der Tankstelle ist eigentlich unabhängig von Benzin und Diesel, also unabhängig von dem Kraftstoff, ist das ein sinnvolles Geschäftsmodell, ein zentraler Ort, wo Fahrzeuge ihre Energie, ihren Treibstoff bekommen. Und das hat uns dann eben nochmal nach oben katapultiert. Wir hatten einen sehr, sehr großen internationalen Kooperationspartner, haben mit dem diese Technologie entwickelt. Interessanterweise gab es da noch kein Auto, was so schnell hätte laden können. Also es war wirklich weit vor der Zeit. Die meisten Autos können heute immer noch nicht so schnell laden. Also wir waren auf der Hannover Messe und alle sind ausgeflippt, dass ja sowas bald kommt. Heißt, es ging sehr schnell, sehr weit hoch. Und dann eben, ja, es ging darum, in Deutschland 200 solcher Tankstellen der Zukunft aufzubauen. Und dann ist eben der Kooperationspartner selber unter Druck gekommen, aus politischen, regulatorischen Rahmenbedingungen, so dass dieses Off-Topic-Geschäftsfeld im Prinzip eingestellt wurde, unser Kooperationsvertrag gekündigt wurde. Es stand auch mal eine Beteiligung im Raum. Jetzt im Nachhinein könnte man sagen, wäre vielleicht die bessere Idee gewesen, weil der Vertrag war dann mit einer Kündigungsfrist von, weiß ich nicht, 3 Monaten oder 6 Monaten eben ausgelaufen. Und dann hat schon ein großer Teil des regelmäßigen Umsatzes gefehlt. Wir haben uns einfach ja auch zu sehr auf dieses Thema Ladeparks fokussiert. Dann hatten wir ja unser eigenes Carsharing, also wir haben Carsharing als Dienstleistung, Corporate-Lösung, aber eben auch ein eigenes Carsharing, was in der gleichen Bilanz gelaufen ist. Und dann kam eben Corona, ja, und keiner hat sich mehr die Hand gegeben und keiner wollte auch mehr ein Auto fahren, das vorher vielleicht ein Infizierter gefahren ist. Das haben wir noch kurz versucht mit Hygienetüchern, Hygienespray zu überbrücken. Das wurde natürlich ständig geklaut. Ja, also wir sind mit dem Auffüllen gar nicht hinterhergekommen, mussten dann das Carsharing einstellen. Und das war eben der große Partner weg. Dann diese massiven Verbindlichkeiten durch das Carsharing. Das waren, ich sag mal, 30 Fahrzeuge in der eigenen Bilanz. Einfach nur eine Kostenposition, die jeden Monat aufs Konto reingeknallt ist. Und noch dazu haben sich dann eben auch vor allem die kommunalen Auftraggeber von Projekten zurückgezogen, weil die gesagt haben, ist gerade jetzt nicht dran, ist wichtig. Gerade auch in der Wahlkampfzeit, ich sag mal 2018, 2019, war das Thema wichtig. In der Corona-Zeit war das Thema Mobilität, erneuerbare Energien nicht mehr so wichtig. Ne? Und dann kam das eben, ich sag mal, innerhalb von einem Jahr vielleicht eins zum anderen. Und das war am Ende so eine große Last. Da sind ein paar Sachen, auch in der, ich war ja technischer Geschäftsführer, auf der kaufmännischen Seite sehr schief gelaufen, so dass dann eben auch der kaufmännische Geschäftsführer gegangen wurde, sagt man ja. Und dann war ich plötzlich alleiniger Geschäftsführer von so einem Unternehmen mit einem riesengroßen Haufen Problemen. Ja, mit den Löhnen, die gezahlt werden müssen, mit den Leasingraten, die bezahlt werden müssen, das große Büro. Boah, das war schon heftig. Aber es war ehrlicherweise immer noch dieses Prinzip Hoffnung da. Irgendwie geht's weiter und irgendwas fällt mir schon ein. Ich muss nur lang genug drüber nachdenken und ehrgeizig bleiben. Genau. Und so kam eben eins zum anderen. Und irgendwann habe ich mich einfach auch im Gesellschafterkreis überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und habe dann den Weg zu einem externen Berater, einem Wirtschaftsjuristen gesucht. Und der hat meine Hoffnung eigentlich direkt in der Luft zerstreut, hat gesagt, Herr Kupfer, jetzt hören Sie mir mal gut zu, wenn ein Boot schon im Sand steht, dann bringt's nichts mehr, am Ruder rumzureißen, sondern es ist Zeit, das Boot zu verlassen. Und er sagte auch noch, so auf die Art, Sie wurden da vor den Karren gespannt, das konnte ich damals überhaupt nicht einordnen. Wer hat mich denn hier für was vor den Karren gespannt? Ich habe, das doch mein Baby, ich bin, also das kann ja gar nicht sein. Und er sagte eben auch, da sind so ein paar Sachen in den Unterlagen, die sehen echt schräg aus und kann durchaus in der Strafbarkeit enden. Ne? Und das so als junger Mensch, der gerade noch, also ich war auch vorher schon im ZDF als Klimaheld und was weiß ich, das ist eben wirklich, wenn du von den großen Bühnen dann erzählt bekommst, kann sein, dass du strafrechtlich verfolgt wirst, das war natürlich ein Hammer. So, ne? Und das leider gerade so um die Weihnachtszeit 2020, ja, das war schon bitter, genau.
Also ich meine, es ist natürlich eine total harte und auch krasse Geschichte, vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer, um das besser einzuordnen, weil du hast ja gesagt, war das die Idee, die Vision, und in der Genossenschaft haben die Aufsichtsräte gesagt, nee, Sebastian, lass mal, ist uns zu groß, und du hast ja gesagt, du warst sturköpfig genug. Aber das Interessante daran ist, also ich meine, du warst vielleicht sturköpfig genug, weil du auch eine gute Idee hattest. Du hast aber auch Investoren gefunden, ne? Und das war ja, glaube ich, so dieser große Hebel, der dazu geführt hat, dass du von, ich sag mal, der kleinen Startup-Bude, wo ihr Tag und Nacht getüffelt habt, auf einmal in eigene Räume, große Mieten, Kauf dieser ganzen Fahrzeuge, ne? Das ist ja auf einmal sozusagen, also ihr habt ja, man kann ja sagen, von 0 auf 200 skaliert, so, ne? Mhm. Und dadurch war natürlich dieser Absturz dann ja auch nochmal so hart, ne? Wenn du halt so viel auf einmal investiert hast, denn ein Kapitalgeber abspringt und dann auch noch Corona dazu kommt, so, also es sind ja im Grunde zwei Faktoren, ne? Und also was ich jetzt nochmal ganz spannend finde, was du ja auch gerade gesagt hast, ist, dass der Anwalt oder die Rechtsberatung gesagt hat, sie sind da von Karren gespannt worden. Ja? Mhm. Und mich würde nochmal so ein Stück interessieren, so wenn du da jetzt heute drauf guckst, also die Wahl der Geschäftspartner ist ja im Grunde also ähnlich elementar wie die Wahl von dem Lebenspartner, ja. Mhm. Nur dass man, ich weiß nicht, die vielleicht ein bisschen leichtsinniger angeht, weiß ich nicht, ne? Aber was würdest du sagen, war sozusagen, ne, wenn du sagst, so vor Karren gespannt worden und jetzt müssen wir es gar nicht bewerten, aber was war aus deiner Sicht sozusagen einer der, ich nenne es mal Fehler, die da unterlaufen sind, auch in der Zusammensetzung Gesellschafter, Investoren, Geschäftsführungskollegen, mit wem du da gearbeitet hast? Ne? Mhm. Weil du hast ja auch in diesem Interview mit der Lea Sophie Kramer, hast du ja zum Beispiel auch gesagt, du hattest danach im Grunde gar keine Freunde mehr, ne? Nach der Insolvenz. Also, ne, wir haben jetzt nicht gesagt, du hast Insolvenz angemeldet, das erzählst du vielleicht gleich noch, aber nach diesem tiefen Fall waren ja mit deinen Geschäftspartnern auch ein Großteil deiner Freunde weg. So, ne? Also was würdest du da auch heute anders empfehlen, wie du da halt auch mit dieser Geschäftsführerwahl oder direktsten Kreis rangehen würdest?
Ist ein sehr guter Punkt und das ist eben, ja, das war dieser Ehrgeiz. Also wenn in dieser Gründungsphase zu mir jemand gesagt hätte, ich mach mit, aber du musst einen Arm oder ein Bein dafür abgeben, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Es war halt, ich konnte gar nicht anders. Das war wie so ein, ja, wie vom Blitz getroffen oder von einer Biene gestochen. Ich wollte diese, ich habe das gesehen, diese Elektroautoproduktion in Leipzig und wusste, hey, das ist die Zukunft. Das wird ein Massenmarkt und es braucht Engineering, es braucht Lösungen und ja, bin dann zu solchen Gründungsevents. Also am Anfang war ich tatsächlich alleine. Ja, ich hatte zwar in meiner WG im Freundeskreis, die konnten die Geschichte gar nicht mehr hören, haben den Businessplan hoch und runter erzählt bekommen. Aber die Mitgründer, also die auch mit ins Risiko gegangen sind, heißt, ein Großteil meines Freundeskreises hat dann in der Firma mitgearbeitet als Angestellte. Die sind bewusst nicht ins Risiko gegangen, konnte ich damals gar nicht verstehen. Ich dachte, hey, glaubt ihr nicht daran und so, ne? Aber waren eben risikobewusster als ich selbst. Meine Mitgründer habe ich tatsächlich auf so einem Event kennengelernt. Zum einen den kaufmännischen Geschäftsführer. Im Prinzip ein fremder Mensch, den hatte man vorher mal auf einer Party oder so gesehen. Und dann eben so ein Business Angel, ja, so einen alten weißen Mann mit einem Ferrari, beziehungsweise mit mehreren, ne, also so ein Autosammler und ich habe hier eine riesen Villa am See, also ja, und habe mich da ehrlicherweise blenden lassen, ne? Gesagt, Mensch, Junge, und du musst mir nur vertrauen und dann mache ich dich zu genau so einem großen Guppi wie mich und ne, hinterfrag nicht so viel, du musst mir einfach vertrauen. Ja, das habe ich dann gemacht. Ehrlicherweise war das für mich sogar eine Zeit lang wie so eine Vaterfigur. Also er hat mich auch zu Geburtstagen mit Geschenken überschüttet. Ne? Also er hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, diese Bindung im Prinzip aufzubauen und zu erhalten. Und der Deal war eben, er macht mit, aber wir ziehen in seine Immobilie, so ein riesiges Autohaus, das zur Hälfte quasi für seine Privatwagensammlung genutzt wird und die andere Hälfte stand einfach leer. Überhaupt nicht bürotauglich, ja, heißt aus seiner Sicht sehr clever. Heißt, die meisten Sachen wurden quasi vor Gründung schon unterschrieben, also er hatte die Verbindlichkeit für sich. Er hatte einen Mieter gefunden. Wir haben dieses Autohaus komplett saniert, also mit Wärmedämmen und alles Mögliche halt aus einem Autohaus, 90er Jahre, Verkaufsraum, ein Büroraum gemacht auf Firmenkosten des Startups. Und er hat natürlich ein super Image nach außen bekommen. Er ist jetzt der Gründer, Vater sozusagen von Intrasol. Genau, hat sich auch, wie gesagt, für den Moment war das für mich Familie, wirklich von den Freunden, Mitarbeitern, aber durchaus auch die Gesellschafter, der Business Angel war für mich gefühlt Familie. Also volles Vertrauen, fast schon Urvertrauen. Und ich glaube, das war der erste große Fehler. Man kann nicht durch die Welt laufen und sagen, also es ist einfach kein geschriebenes Gesetz zu sagen, dem ich etwas Gutes tue, der wird mir zu 100% auch etwas Gutes tun und niemals etwas Schlechtes tun. Das ist eine schöne Vorstellung von der Welt, aber gerade in der Geschäftswelt ist so mein, vielleicht das erste Learning, basieren Geschäftsbeziehungen auf gegenseitigen Eigennutz. Ja, das ist in einer Partnerschaft oder in einer sehr guten Freundschaft nicht so. Dann ist man ja durchaus auch ja gewillt, dem anderen was Gutes zu tun, ohne was zurückzubekommen. In der Geschäftswelt ist das für mich ein ungeschriebenes Gesetz. Es basiert auf gegenseitigem Eigennutz. Das heißt, jeder hat natürlich auch das Recht dazu, sein Maximum aus so einem Business Case rauszuholen. Ich denke, auf dem Papier war das auch alles legal. Zwischenmenschlich war das natürlich eine Riesenkatastrophe. Einfach, ich war Mitte 20, 26 oder so, da eben so blauäugig durch die Welt zu laufen. Und am Ende, als es dann wirklich gescheitert ist, war es genauso, wie du das sagst, Claudia. Am Ende muss dann jeder gucken, wie er seinen eigenen Kühlschrank vollmacht. Als Beispiel, ich hatte dann so eine persönliche Assistentin, Sekretärin, ein super tolles, eine super tolle junge Frau, sehr fleißig, engagiert, alleinerziehend. Und in dem Moment, als sie gerade umgezogen ist, musste ich ihr quasi die Mitteilung überbringen, dass wir Ende des Monats keinen Lohn zahlen können. Ne? Also das, ich sagte, ich mache da keinen einem Vorwurf. Das war einfach eine richtig heftige Zeit. Und Insolvenzgeld war zumindest bei uns so, das fließt nicht von heute auf morgen. Also die Mitarbeiter kriegen ja 100% Lohnfortzahlung. Als Geschäftsführer kriegst du keinen Cent, weder Sozialhilfe, Bürgergeld gab es da noch nicht. Du fällst voll durch das Raster, aber auch für die ganzen Mitarbeiter, die stehen mal eine kurze Zeit wirklich ohne Einkommen da und jeder hat natürlich seine Verbindlichkeiten. Deswegen, ich hätte mir wahrscheinlich erhofft und gewünscht, dass mehr Rückfragen kommen, wie geht's dir denn und können wir dir helfen? Das war eher nicht so, kann aber auch verstehen, dass jeder im Prinzip ja erstmal wie wild gucken musste, wie kann ich denn jetzt meine eigenen Kosten, meine Miete, meine Lebensmittel, Familie etc. über die Runden bringen, so dass ich es einfach verstehen kann, dass jeder dann erstmal mit Scheuklappen im Prinzip wieder versucht, auf die Füße zu kommen.
Ich fand das gerade total spannend. Du hast ja gesagt, du hast sehr viel vertraut und ja, natürlich Vertrauen ist die Basis jeder gute Geschäftsbeziehung. Aber was ich spannend finde, ist so dieses blinde Vertrauen, dass das eben auf Dauer auch im Geschäftsbereich natürlich eher schädlich ist. Und was ich total spannend finde, es gab eine Stanford-Studie, wo man eben ganz viele erfolgreiche Unternehmer dazu befragt hat, um rauszufinden, was machen die denn anders als alle anderen? Und was irgendwie bei ganz vielen übereinstimmend als eine besondere Fähigkeit galt, war, die fragen sich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das heißt, sie gucken sich das Risiko an und entscheiden sich mit offenem Auge und bewusst dazu, auch mal Geld zu versenken vielleicht, so wie Google und Amazon. Und wir wissen ja, irgendwie bei Google gab es ja auch viele Sachen, die kamen und dann wurde aber nichts daraus, dann hat man es wieder eingestampft. Aber das Risiko wurde ja bewusst aufgenommen, so, das können wir uns leisten, das machen wir so. Und wenn man das verliert nämlich, und das fand ich spannend, das hast du ja gerade gesagt, dass du eben das nicht mehr gesehen hast. Jetzt würde mich interessieren, welches Wissen hätte dir denn damals geholfen, vielleicht, wissen wir nicht. Wir können es nicht rückblickend sagen. Aber welches Wissen aus deiner Perspektive hätte dir geholfen, vielleicht nicht ganz so blindes Vertrauen zu haben?
Ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich beneide in Anführungszeichen immer die jungen Menschen, die aus Unternehmerhaushalten kommen. Ja, das ist mir jetzt so im Nachgang auf Veranstaltungen, da merkst du einfach, wenn sowas im Elternhaus schon gesetzt wurde, was bedeutet es, Unternehmer zu sein? Die meisten haben eben auch Geschichten von ihren Eltern, wo es mal deutlich gekriselt hat oder eben auch es eine Pleite gab, wie auch immer. Ich glaube, das wäre gut gewesen. Sowas kann man sich natürlich nicht aussuchen. Bin natürlich trotzdem froh, meine Eltern zu haben. Wir kommen eher aus einem bäuerlichen Hintergrund. Also das kann schon ein Grund sein, dass da dieses Unternehmerdenken, ne, also dieses Machertum auf jeden Fall, aber dieses unternehmerische Denken ist in meiner Sozialisation einfach nicht vorgekommen. Und am Ende war das für mich wie ein Studienprojekt. Ja, es war ein sehr großes Projekt, aber im Prinzip war es wie so eine Gruppenarbeit im Studium, nur halt in einem anderen Kontext. Und ich glaube auch, diejenigen, die damals gesagt haben oder hätten, Mensch, und pass da auf und pass da auf, wenn du quasi schon von diesem Gründervirus angesteckt bist, dann hörst du sowas auch gar nicht mehr. Also muss mir, glaube ich, eingestehen, damals in der Zeit hätte kein Wort und kein Video oder Doku das wahrscheinlich verhindern können, weil diese intrinsische Motivation, ich mache jetzt mein eigenes Business und ich will hier der Welt einen kleinen Stempel mitgeben und was Bleibendes schaffen, war so groß, dass Risiken da wirklich ausgeblendet waren. Und vielleicht als Beispiel, das Unternehmen wurde, wie gesagt, mit sehr großen Finanzen aufgelegt. Da waren interessanterweise so gut wie kein Eigenkapital dabei. Das heißt, die Aufgabe des Business Angels ist es normalerweise, Geld und Know-how mitzubringen. Ja, so lautet diese Definition eines Business Angels. Der hat allerdings nicht sein Geld mitgebracht, sondern Geld von Banken. Also wir waren quasi zu 99% von Banken finanziert, sogar das Stammkapital. Ja, also es wurden uns quasi Kredite vorgelegt für unser Stammkapital. Das war halt deutlich mehr als die 25.000, weil die Startfinanzierung war knapp 1 Million. Das heißt, auch das Stammkapital war entsprechend höher. Aber das waren alles Darlehen von Banken, also kein Risikokapital im eigentlichen Sinne, sondern Fremdkapital. Naja, und Banken haben ein relativ großes Problem mit Risiko, sind natürlich auch gesetzlich zu Sicherheiten angehalten. Und dann kam das Thema persönlich-private Bürgschaften auf die Agenda, ja. Aber das meine ich damit, ne? Dann bist du so im Tunnel und dann heißt so, lieber Sebastian, Finanzierung steht, aber damit die Banken, waren verschiedene Banken, mitspielen, es gab auch noch, ich glaube, 200.000 Fördermittel oder so, aber damit dieses ganze Konstrukt jetzt freigegeben wird, müsstest du bitte hier diese Bürgschaft noch unterschreiben. So, mit der Bürgschaft ging auch eine private Vermögensauskunft einher, da war im Prinzip, standen da überall Striche, also ich hatte zu der Zeit noch keinerlei Vermögen aufgebaut, was ich im Nachhinein, will nicht von Sittenwidrigkeit sprechen, aber ja, komisch, sage ich mal. Ne? Bei manchen Mietwohnungen müssen als Studenten müssen die Eltern bürgen, aber wenn du dann irgendwie 500.000 Darlehen für ein Startup aufnimmst, dann haftest du mit Haut und Haaren. Genau, aber das war eben auch so ein Moment, ne? Dann zu sagen, Bürgschaft, ja klar, es war ja nur eine Unterschrift, ne? Hauptsache es geht jetzt los. Das heißt, wie du es auch gesagt hast von Stanford, so berate ich heute meine Kunden und Projekte. Was ist der Worst Case? Genau davon ausgehend wirklich den Worst Case, der muss sich noch gerade so rechnen. Dann ist es ein gutes Geschäft. Und zur damaligen Zeit war aber, wie gesagt, ich hätte auch einen Arm oder ein Bein abgegeben, wenn das notwendig gewesen wäre, weil eben dieser Wunsch ist zu tun und endlich loszulegen, so groß war, ja.
Naja, also ich meine, wenn man da jetzt so drauf guckt, also diesen Punkt unternehmerische Vorbildung finde ich tatsächlich schon wichtig, ne? Also mag sein, dass dir dann zu dem Zeitpunkt, an dem du in Anführungsstrichen schon von der Vision besessen warst, das nicht mehr geholfen hätte. Aber natürlich, wenn du halt früher so ein paar Grundlagen, ne? Also worauf muss ich achten, wie geht man vor, dann hättest du vielleicht ja auch dein Vorgehen auch nochmal selber auch in der festen Überzeugung, dass es was wird, trotzdem anders bewertet. Ne? Aber Sebastian, nee, du hast gerade ja schon was Spannendes gesagt, nämlich, dass du heute als Berater tätig bist. Ne, jetzt haben wir viel vom Hinfallen gehört. Ne? Und also ne, war halt so eine Insolvenz, mit einer Privatinsolvenz verbunden, drohende Anklage. Und also im Grunde, ich sag mal, du bist halt nicht nur hingefallen, wie du vorhin gesagt hast, sondern du hattest schon auch einen ordentlichen Krankenhausaufenthalt. So, ne? Und jetzt bist du als selbstständiger Berater tätig, unterstützt auch neue Unternehmen oder zu gründende Unternehmen. Ich finde das gar nicht selbstverständlich, ne? Also weil ich mich frage, hätte ich nach deiner Geschichte nicht doch den Weg ins sichere Angestellten-Dasein gewählt? Also insofern finde ich schon noch mal ganz interessant, wie lange hat es eigentlich auch gedauert, bis du wieder zu dir gefunden hast, um überhaupt in Anstrichen wieder vielleicht auch in die Zukunft zu denken und nicht in, oh Gott, wie soll ich das jetzt machen und was habe ich alles falsch gemacht zu suhlen, sondern wirklich auch nach vorne zu gucken und was hat dir da geholfen?
Ja, also im ersten Moment war es wirklich die Ruhe. Ne? Also ja, es war, ich sag, die Firmeninsolvenz, die natürlich auch öffentlich breitgetreten wurde und der Business Angel auch alles ihm Mögliche getan hat, um seine Weste weiß zu halten, und das war alles dem Kupfer seine Schuld. Dazu dann eben aufgrund der Bürgschaften die Privatinsolvenz und dann eben auch noch die Anklage wegen Insolvenzverschleppung. Laut Unterlagen 3 Jahre. Das hätte durchaus im gleichen Maße mit bis zu 3 Jahren Haft enden können. Ne? Und auch dieser Gerichtsprozess hat sich noch mal 1,5 Jahre hingezogen. Super, super unangenehm. Also wirklich, ja, wie du sagst, es war echt ein Krankenhausaufenthalt, Intensivstation, Not-OP. Und was mir geholfen hat, war vielleicht auch so jetzt im Nachhinein ein bisschen schissermäßig. Dann alle Social Media Accounts abgemeldet, habe mir eine neue Handynummer besorgt, bin umgezogen, also wirklich mich quasi unsichtbar gemacht. Den Gedanken, sich ganz von der Erde verschwinden zu lassen, ehrlicherweise gab es den hier und da auch. Da muss ich einfach meiner Familie, meiner Partnerin wirklich dankbar sein, weil das ist für einen einzelnen Menschen in der Lebensphase, wo eigentlich Familie etc. aufbauen, hat mir das wirklich die Beine unter den die Beine weggehauen. Das war wirklich die Grenze des Aushaltbaren. Und dann eben, wie gesagt, so ein bisschen schwarz-weiß zu sagen, okay, dann bin ich jetzt unsichtbar, umgezogen, und was mir wirklich geholfen hat, war Ruhe. Und dann eben auch nicht dieses Social Media zu sehen, wie erfolgreich andere sind etc., sondern wirklich so richtig sich einzuigeln und dann aber nicht zu Hause auf dem Sofa oder im Bett rumzuliegen, depressiv oder sowas, sondern was mir geholfen hat, war dann ein neues Projekt, und zwar ein Kleingarten, der ein bisschen verwildert war, und ich dann wirklich wochenlang, vom Früh bis spät, es war ja auch im Frühjahr 2021 passiert, es hatte ganz gut gepasst, wirklich von früh bis abends mit Händen und Füßen mich geerdet habe, im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich Beete angelegt, Kompost angelegt, Sachen gepflanzt, das Gartenhaus renoviert, also wirklich von früh bis abends mit Händen und Füßen so beschäftigt, sodass die Gedanken einfach zur Ruhe kommen. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann eben auch in dieser Ruhe, also bin immer noch oder bin seitdem wirklich leidenschaftlicher Kleingärtner. Ich finde das immer noch mega beruhigend Unkraut zu zupfen und zu gucken, wie alles wächst und sich da halt zu kümmern. Es ist ultra meditativ. Und da kamen dann, sag mal, vielleicht so nach 2 Monaten die ersten klaren Gedanken, so wie geht's denn jetzt weiter? So, ne? Das Projekt Garten war dann irgendwann fertig. Und dann eben, ja, sich vor Augen zu führen, ich habe nichts, ich bin in der Privatinsolvenz, ich krieg nicht mal einen Handyvertrag. Das heißt, investieren fällt auf jeden Fall weg. Was kann ich denn machen? So, und dann kam eben der Gedanke, dass ich in diesen 10 Jahren so unglaublich viel Fachwissen angesammelt habe aus erster Hand und mir immer wieder gesagt wurde, dass meine Vorträge ganz toll sind. Und dachte, versuch's doch mal als Referent mit Erwachsenenbildung. Ne? Einen Laptop hatte ich noch und das Wissen im Kopf und habe mich dann wirklich wochenlang hingesetzt, habe 4, 5 Ganztagsseminare ausgearbeitet, also wirklich Fachseminare, und bin dann damit losgegangen und habe Agenturen angesprochen und das war der Gamechanger. Ne? Quasi in der Gartenzeit habe ich auch so einen Briefumschlag, da waren noch ein paar 100 Euro drin, ich hatte kein Einkommen, keine Sozialhilfe, gar nichts. Und ich sag mal, ein Jahr später, ja, habe ich mit solchen Seminaren schon wieder wirklich sehr, sehr gutes Geld verdient. Und ehrlicherweise kam auch daher dieses Unternehmerding wieder. Ne? Ich war erstmal als freiberuflicher Referent mit sehr guten Tagessätzen, hatte im Prinzip nach wie vor sehr viel Freizeit, eben weiterhin zur Ruhe zu kommen, durchaus auch mal eine Therapie zu besuchen etc. Und das Seminargeschäft lief so gut, dass dann Teilnehmer angefragt haben, ob sie mich auch als Unternehmensberater buchen können. Und so bin ich im Prinzip da reingerutscht. Das fing mit kleinen Projekten an. Irgendwann gab es dann ein erstes Projekt für eine Landesregierung, also von einem Bundesland. Und ich gesagt habe, oh wow, krass, zurück in der Bundesliga, fühlt sich cool an, aber jetzt brauche ich wieder ein Team. Und so ist es im Prinzip dann zur Freinunft gekommen, dass eben durchaus der Respekt vor den wieder größer gewordenen Aufgaben, Anforderungen, natürlich auch völlig andere Projektsummen als jetzt so ein Tagesseminar zu halten, sondern wirklich dann auch mehrjährige Projekte wieder zu starten. Aber eben zu sagen, okay, ich bin bereit, es wieder zu tun. Und ein großes Learning war eben, mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wenn es schlecht läuft, musst du dich als Geschäftsführer kümmern und die Freinunft, das war so, ich sag mal, der erste clevere Schritt zu sagen, es gibt die Freinunft GmbH und wir sind jetzt 10 Leute, ein Jurist, ein Architekt, Bauingenieur, Marketing, Programmierer, Persönlichkeitstrainer, ich schreibe Geschäftsmodelle, aber jeder von uns ist selbstständig und hat quasi Kooperationsrahmenverträge mit der GmbH. Das heißt, grundsätzlich haftet jeder für sich selbst, jeder hat den persönlichen Antrieb und sag mal, ist einfach ein völlig anderes Führen auch. Die meisten Projekte leite ich, es gibt aber durchaus auch Projekte, die von anderen Members geleitet werden, aber dieses jeder ist sich bewusst, warum er früh aufsteht, jeder tut genau das, was er am besten kann, heißt sowas wie zentrale Verwaltung, Buchhaltung, Vertrieb etc., das läuft alles zentral über die Freinunft und jeder von uns kann genau das und nur das machen, was er am besten kann, was natürlich die Fehlerquote senkt, wir sind sehr effizient, sehr schnell, sehr qualitativ hochwertig. Das war, glaube ich, an der Stelle der Game Changer, zu sagen, ich brauche ein neues Team, aber ich nehme eben nicht wieder alle sozusagen ins Nest mit rein und ich kümmere mich um euch und wenn es schlecht läuft, ja, dann blute ich wieder dafür, sondern sozusagen auf Augenhöhe, jedem ist klar, worum es geht und jeder haftet tatsächlich auch für sich selbst.
Ja. Super, vielen Dank. Ich würde das gerne jetzt langsam zum Ende kommen lassen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich könnte auch irgendwie noch viel länger mit dir sprechen, aber Ich würde gerne zusammenfassen, also das, was dir geholfen hat, so was ich wahrgenommen habe, ist tatsächlich, sich wieder so zurückzuziehen, sich auf sich selbst und seine Talente und Stärke zu besinnen und die menschlichen Unterstützung, die du hattest, ja, also ein gutes Netzwerk, was dich in den Zeiten, wo es dir schlecht ging, auch aufgefangen hat, das kann man nun natürlich nicht immer haben, aber die Glücklichen sind tatsächlich die, die das am Ende haben, wenn denn was schiefläuft, dass wir gut aufgefangen werden und sich auf sich selbst zu besinnen, nach vorne zu schauen, ne, diese Mentalität. Und was ich auch spannend fand, war, dass du dann in der Arbeit im Garten nämlich wieder eine sinnvolle Aufgabe gefunden hast, in Zeiten, wo es für dich augenscheinlich ja keinen Sinn mehr gab. Insofern, ja, danke dafür nochmal. Ich gebe jetzt nochmal kurz zu Claudia und dann kommen wir zu unseren letzten zwei Fragen und schließen gleich dann den Podcast.
Ja, will ich da nochmal so reingrätsche, weil das ist tatsächlich, ja, weil das ist mir so aufgefallen, weil was ich halt schon bemerkenswert finde, ist am Ende ja doch, also was dich auszeichnet, ne, weil du hast ja gesagt, ich sitze da im Garten und habe drüber nachgedacht und trotz alledem hättest du ja sagen können, ich schreibe jetzt Bewerbung, ja. Aber trotz alledem ist ja sehr dieser Lösungsdrang da, ne, zu gucken, was kann ich tun, was kann ich in die Hand nehmen, wie kann ich mein Leben gestalten, ne? Und das ist dann ja tatsächlich auch wirklich der Unternehmergeist, ne? Und dann vielleicht auch, ne, also ich komme auch vom Bauernhof, der landwirtschaftliche Hintergrund, wo man dann am Ende so sagt, so jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Kühe in den Stall kriegen. Ja? Also, also das finde ich schon eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft, trotzdem sozusagen sagen, was kann ich persönlich gestalten, ohne mich von anderen abhängig zu machen. Ne? Also ist mir noch aufgefallen.
Sebastian, du wolltest noch was sagen.
Sebastian, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, ich, was so, also das hält immer noch an, heißt, ich bin immer noch in Heilung, das merke ich. Ich war vor 3 Wochen in Berlin auf der Messe gebucht für einen Vortrag zu Fehlerkultur, da eben auch aus Studien zitiert, aber natürlich auch meine Geschichte und die Learnings erzählt. Und dann merkt man, dass diese Wunden noch da sind. Die sind kleiner geworden, die sind noch da. Das heißt, da fließt hier und da auch mal ein Tränchen, kommt beim Publikum super an, weil die es gar nicht mehr gewohnt sind, in so einem Kontext so herzliche, ehrliche Vorträge zu bekommen. Heißt, diese Scham, ne? Also dieses Einigeln war gut und wichtig, aber so lässt sich ja kein Geschäft machen, sondern irgendwann muss man eben auch wieder sichtbar werden. Und da war es wirklich ein totaler Switch, auf diese Fuck-Up-Nights zu gehen. Ich war auf 2 Fuck-Up-Nights in Weimar und in Leipzig. Das war nervlich auf jeden Fall eine sehr große Anspannung, weil das eben dieser Striptease war, ne, öffentlich. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, was die Wunde heilt. Diese Scham zu überwinden, darüber offen zu reden und wirklich auch jedes Einzelgespräch hilft dabei, das zu verarbeiten, das Trauma vielleicht auch zu lösen. Aber die eben dann auch auf so einer großen Bühne, in Leipzig waren das über 500 Leute mit bezahlter Abendkasse, also da war auch, ich sag mal, eine gewisse Erwartungshaltung da. Und dann diesen Applaus und diese Wertschätzung zu bekommen, auch im Social Media, das hilft halt auch nochmal. Die Erkenntnis, auch dass 9 von 10 Startups scheitern, habe ich mir nie Gedanken vorher drüber gemacht. Ja, aber die allermeisten scheitern. So, und wenn man, ich sag mal, also wie viele Startups schaffen es vielleicht ins 10. Geschäftsjahr? Da reden wir noch um 2%, so, ne? 2 von 100. Also sich eben auch bewusst zu machen, das, was mir passiert ist, passiert auch vielen anderen. Das ist jetzt kein, ja, dafür muss man sich nicht schämen. Das ist, glaube ich, wichtig, diese Scham zu überwinden und zu erkennen, das Wichtigste ist eben der Fokus und in der einzelnen Situation war das natürlich ein bodenloser Fall. Aber wenn ich jetzt heute 5 Jahre später rauszoome, stelle ich fest, ich bin ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmensberater, kann ganz genau sagen, was eben nicht geht, auf gar keinen Fall geht. Also bin da sehr energisch auch, habe natürlich eine Idee, wie man gutes Business macht, habe mich entsprechend weitergebildet. Aber diese Erkenntnis zu verstehen, dass gerade auch so ein tiefer Fall eine USP in der Unternehmensberatung ist, wenn man damit offen umgeht. Und das war auch so ein bisschen die Sorge. Aus den Fuck-Up-Nights ist es ja dann zur ZDF-Dokumentation gekommen, mittlerweile von 1,5 Millionen Menschen gesehen. Und es war so die Angst, oh Gott, was werden meine Geschäftspartner denken? Kündigen die mir das Mandat? Ja, weil, sag mal, der verantwortlich Projektbudgets im Bereich von 10 Millionen. Also die investieren 10 Millionen auf eine Empfehlung und ein Geschäftsmodell von mir. Und es war genau das Gegenteil. Die haben das natürlich alle gesehen und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Kupfer, Sie sind genau der Richtige für diesen Job. Und wir sind mega froh, Sie zu haben. Ne? Und eben diese Angst und Scham zu überwinden, oh Gott und so, und was denken die über mich? So das ganze Gegenteil, sehr viel Wertschätzung und eben auch jetzt die Erkenntnis, es gibt viele Startups, die in ähnlichen Situationen stecken, eben auch dieses Helfer sein, ne? Und Fehler finde ich auch ganz spannend. Das Wort Fehler ist aus den gleichen Buchstaben zusammengesetzt wie das Wort Helfer. Kann ein Zufall sein, kann auch kein Zufall sein. Ich finde es einfach ein schönes Bild, dass eben solchen harten Fails durchaus auch sehr, sehr große Erfolge folgen können, wenn man persönlich imstande ist, diese Kraft aufzubringen. Ja.
Also ich meine, das ist ja dieses Thema Scham ist ja sowieso ein schwieriges, ne? Weil am Ende muss ich sagen, ne, jetzt objektiv betrachtet, aus meiner Sicht gibt es keinen Grund für Scham. Ne? Du hast sicherlich Fehler gemacht. Aber Fehler passieren, ne? Also ich verstehe absolut das Gefühl der Scham, weil ja nicht nur, ne, du hast ja auch sozusagen Familienexistenzen kurzfristig gefährdet, ne? Also das hingen ja noch andere dran und dafür verantwortlich zu sein. Aber es ist halt schon auch traurig, dass das gesellschaftlich mit so einem Häme-Druck oft begleitet wird, ne? Also insofern aber auch umso mutiger, dass du trotzdem rausgehst. Vielleicht zum Abschluss, Sanas und ich haben immer zwei Fragen und du hast es jetzt die eine schon eigentlich ganz gut fast beantwortet, nämlich die eine Frage ist, ne, warum sollten wir jetzt heute und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade mit dir und der Freinunft zusammenarbeiten, in einem Satz? Ja. Können auch zwei sein.
Weil wir ein Team aus Spezialisten, Experten mit mehrjähriger Führungs- und Geschäftsführungserfahrung sind, die sich alle sozusagen in ihrem Leben die Sporen verdient haben und wir jetzt gemeinsam das Schweizer Taschenmesser der Unternehmensberatung sind. Ne? Also wir können Geschäftsmodelle entwickeln, aber eben auch die juristischen Verträge dazu liefern, dem Ganzen ein Gesicht, ein Corporate Design geben. Also die, ich sag mal, 100% geballte Erfahrungswerte und das eben in einem interdisziplinären Team. Und wir sind alle Mitte, Ende 30. Also da ist auch noch eine gewisse Dynamik und Ehrgeiz mit drinne. Genau, das macht uns aus.
Super. Dann stelle ich die allerletzte Frage heute. Und zwar, du hast schon ganz vieles schon gesagt, aber vielleicht, wenn du so einen Fehler nochmal dir rauspicken würdest und sagen würdest, daraus können noch andere Neugründer ganz besonders achten und das sollten sie unbedingt vermeiden, weil du hast ja aus deinen Fehlern, wie wir gesehen haben, gelernt und hast jetzt eine andere Struktur zum Beispiel auch für dein neues Unternehmen. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, so das war so einer der größten Fehler oder das, was dir am meisten hängen geblieben ist, was du anderen mitgeben würdest.
Vielleicht zwei kurze Stichworte dazu. Das eine ist das Thema Mut. Mut braucht die Welt in der heutigen Zeit ganz besonders. Man sollte aber Mut eben nicht mit Naivität verwechseln. Ne? Einfach Sachen zu machen, ohne drüber nachzudenken, ist im Extremsport cool, im Geschäftsleben mehr oder weniger tödlich. Heißt, wer gewinnen will, muss Risiken eingehen, das ist so, aber sich eben die Risiken bewusst zu machen und dann eben bewusst diese Risiken einzugehen. Ich bin bereit dazu, auch den Worst Case zu tragen. das ist für mich heute die Definition von Mut. Das sollte möglichst breit gestreut werden. Und zwischenmenschlich, vielleicht noch als kleinen Zusatz, es ist mega cool, mit seinen besten Freunden und Vertrauten ein Business zu gründen, aber im Geschäftsleben, kurz gesagt, Kompetenz first. Ne? Also davon, dass du dich total wohl auf Arbeit fühlst und jeder mit jedem Best Buddy ist, kannst du keine Rechnung bezahlen. Es ist schön, wenn es so ist. Ist durchaus auch eine Bedingung für uns, wenn das Team wächst, dass sich alle gut verstehen. Aber Kompetenz first. Also du musst ein Team aufbauen, das eben auch in der Lage ist, diese vielseitigen Herausforderungen, die es im Unternehmertum zu handeln gilt. Da ist eben nicht nur coole Projekte zu machen, sondern auch Controlling, Buchhaltung, steuerliche Themen. Ne? Also Kompetenz first, das wäre vielleicht noch für die Zuhörer ganz wichtig.
Super, vielen Dank, lieber Sebastian. Schön, dass du da warst. Es war sehr kurzweilig. Ich hätte auch noch länger sprechen können. Claudia hat bestimmt auch noch irgendwelche Fragen im Hintergrund, aber oder?
Absolut. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du bei uns gewesen bist und deine sehr spannende, nicht immer schöne, sehr schmerzreiche und am Ende doch hoffnungsvolle Reise mit uns geteilt hast.
Ja, vielen
Dank. Sehr gerne. Dank. Sehr gerne.
Also,
Dankeschön.
Danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.